Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und heute zu Gast bei mir ist Verena Emmer. Verena Emmer ist Amtsvormündin, studierte Sozialarbeiterin und hat ehemals im ASD gearbeitet, also im allgemeinen sozialen Dienst, das, was normalerweise man unter dem Begriff Jugendamt versteht. Und ich freue mich total, Verena, dass du bei uns bist. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Wir arbeiten hier und da auch mal zusammen an ein paar Kinderschutzfällen. Und ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen, weil wir heute über so ein paar Themen reden möchten, die uns, die wir im Kinderschutz aktiv sind, ja schon allen auf der Seele brennen. Und das sind die ganzen Themen Ausbildung und so weiter. Aber bevor wir da weiter einsteigen, du hast soziale Arbeit studiert, aber hast dich dann zu einigen wirklichen wichtigen Themen selbstständig weiterbilden müssen. Das ist ja jetzt ein altbekanntes Problem. Möchtest du uns einmal sagen, zu was du dich so fortgebildet hast im Laufe der Jahre?
Ja, sehr gerne. Also zuerst einmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier über das Thema zu sprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich freue mich, dass wir da so gut zusammenarbeiten können. Und genau, ich habe soziale Arbeit studiert und Gott sei Dank hatten wir in meiner Uni eine relativ gute rechtliche Ausprägung gehabt, sodass ich sehr, sehr viele rechtliche Kurse gehabt habe während meines Studiums. Wenn ich das mit anderen Kommilitonen verglichen habe, die an anderen Unis studiert haben, die hatten einen Bruchteil dessen, was ich Gott sei Dank mitnehmen konnte, sodass ich, was die rechtliche Situation anging, relativ gut weitergebildet war. Aber es ist ja immer der Sprung zwischen Theorie und Praxis. Und gerade in Bezug auf das Jugendamt, gerade auch in Bezug auf meine Teilnahme an familiengerichtlichen Verfahren, ja, in der Theorie habe ich ganz viele gute Ideen dazu und auch ganz viele wertvolle Informationen, aber wie gelingt mir das auch in den ja doch nicht pädagogischen Kontext des Gerichtes zu übersetzen, sage ich mal so. Das war tatsächlich mein größtes Thema. Ich habe da über so eine E-Learning-Plattform von der Universitätsklinik in Ulm, die haben so ein ganz cooles Online-Angebot gehabt. Da habe ich alle Kurse, die es da zum Kinderschutz gab, dieses E-Learning-Kinderschutz. Ich habe da so viel gemacht und konnte mich da so richtig gut mit einigen Themen beschäftigen. Aber welches Thema mir wirklich im Hinterkopf geblieben ist, war echt die Fortbildung zum Thema gute Kinderschutzverfahren.
Ja, das stimmt. Die kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Aber treue ZuhörerInnen werden die wahrscheinlich sowieso schon kennen. Wir hatten Herrn Fegert ja auch schon als Gast hier. Du hast gerade was total Spannendes gesagt. Der nicht pädagogische Kontext von Gerichtssälen und überhaupt dieses, wie das alles abläuft. Das ist ja dann, also jetzt hast du gesagt, du bist gut vorbereitet gewesen. Ich habe auch schon mit SozialarbeiterInnen gesprochen, die also beispielsweise ungelogen in ihren Rechtsvorlesungen Baurecht hatten, ja. wo du dir auch denkst, okay, ja, das ist auch ein Rechtsgebiet, aber was genau hilft das jetzt einem Sozialarbeiter? Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren drüber. Genau, also das eine ist ja die Theorie, auch wenn wir uns diese familienrechtlichen Verfahren, wie sie sein sollten, mit all den Akteuren, Verfahrensbeistand und diese ganzen, ja, die ganzen Player, die drin sind, aber das in echt dann zu erleben, ist ja doch nochmal was anderes. Erinnerst du dich an deine ersten Termine, wie das für dich war?
Absolut. Ich erinnere mich noch richtig gut daran, weil ich war tatsächlich relativ neu im ASD und hatte mich noch nicht so viel mit Familiengerichtsverfahren beschäftigt. Ja, klar, wusste ich, dass das mit zu den Aufgabenbereichen gehört. Aber ich habe da noch nicht so viel Praxiserfahrung sammeln können. Ich bin mit Kollegen mitgegangen zu deren Verhandlungen. Und dann stand die erste Verhandlung in einem Fall, der von mir betreut wurde, an. Und spannenderweise war das nicht vorm Amtsgericht, sondern direkt vorm Oberlandesgericht.
Oh Gott!
Und ich weiß noch, dass mir echt die Pumpe gegangen ist. Ich dachte, wie soll ich das machen? Wie soll ich da sprechen können? Ich hatte einfach, weil ich Ich war vorher in meinem Leben nicht im Gericht. Ich hatte da keine Berührungspunkte mit. Überhaupt nicht. Der, sag ich mal, normale Mensch hat ja im Idealfall auch einfach keine Berührungspunkte mit Gerichten. Und dann noch beim Oberlandesgericht. Also ich hatte einfach so in mir dieses so ein ganz großes Respektsdenken. Ich dachte, oh Gott, was ist das? Wo muss ich da sprechen? Und ich? Und kann ich das? Und was habe ich eigentlich gelernt? Und also ganz, ganz große Verunsicherung. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass das wie ich formuliere es immer so als meine Feuertaufe. Danach bin ich mit einem Selbstbewusstsein herausgegangen, weil ich dachte, ach komm, ich habe das Oberlandesgericht geschafft, dann schaffe ich das
Amtsgericht auch. Jetzt schaffst du alles auch. Andere auch.
Alles einfach. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und ich glaube, das hat sich über die Jahre auch erst entwickelt. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mit den Vorschriften beschäftigt habe, mit der Art und Weise, wie wird dort kommuniziert, wie wird gesprochen, wie wird geschrieben, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Sicherheit habe ich auch einfach erlangt und konnte dann auch im Gericht sicherer auftreten. Natürlich gab es auch die Situation, wo ich dann danach rausgegangen bin und dachte, oh Gott, was? Also sehr, sehr unangenehm. Aber okay, das gehört dazu. Wir sind alles Menschen. Und man muss das lernen, man muss seine Erfahrungen machen. Man muss vielleicht auch einfach mal hier und da eine blöde Erfahrung machen, um daraus zu lernen.
Aber genau das ist ja jetzt so ein Punkt. Sowas lernt man ja tatsächlich im Studium überhaupt nicht. Wie drücke ich mich denn aus? Wie ist denn, du hast das gerade angesprochen, der Duktus, der ist komplett anders als im pädagogischen Bereich. Da fallen Begrifflichkeiten, wenn man mal drin ist, ist das normal. Aber als Außensteher, wenn man reinkommt, man muss das erstmal alles googeln, was das alles bedeutet. Und jetzt habt ihr ja eben keine durch und durch juristische Ausbildung. Und vieles verselbstständigt sich ja auch. Also das kommt auch immer von Landkreis zu Landkreis, ist das ja auch nochmal unterschiedlich. Und die Leute kennen sich teilweise untereinander. Dann haben wir den Familienrichter, der schon ewig weiß, dass der und der Verfahrensbeistand gut ist. Und dann holt er sich immer diesen Gutachter und die kennen sich. Und dann kommt man da Anfang 20 als junge Sozialarbeiterin rein und ist komplett neu. Und das ist ja dann auch wieder eine Charaktersache, ne? Also du hast jetzt gesagt, hey, ich bin da, ne? Sprung ins kalte Wasser und danach raus mit yeah, I got this. Aber es gibt ja auch Leute vom Charakter her, die eben nicht so sind, die dann da rausgehen und total eingeschüchtert sind und sich dann Vorwürfe machen, weil, oh mein Gott, das hätte ich anders sagen sollen. Und das sind ja Sachen, es geht hier um Kinder. Und am Ende geht es um den Kinderschutz. Und am Ende kommt es teilweise auf einzelne Personen an. Und je nachdem, wie die auftreten und zum Beispiel für ein Kind einstehen, so entscheidet dann ja auch der Richter am Ende. Also es ist ja schon auch wichtig, da lastet ja auch schon so ein Verantwortungsdruck. Und wart ihr denn mal bei einem Gericht? Habt ihr irgendwie Richter getroffen oder die anderen Verfahrensbeteiligten im Studium? Gab es das bei euch?
Wir hatten während meines Studiums tatsächlich, aber das war nicht aufs Familiengericht bezogen, sondern im Kontext von Jugendgerichtshilfe, Strafgericht. Da waren wir tatsächlich damals am Amtsgericht und haben uns mehrere Verhandlungen angehört und das danach mit unserem Dozenten nachbearbeitet. Aber so hatten wir das im Studium tatsächlich nicht. Was ein ganz großer Vorteil war, dass wir bei uns in dem Bereich, wo ich arbeite, dass wir regelmäßige Austauschtreffen tatsächlich mit den FamilienrichterInnen vor Ort haben, um uns losgelöst von den Fällen, in denen wir zusammenarbeiten müssen oder auch dürfen, auszutauschen. Was wollen wir, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir, was sind Themen, die liegen oben auf, was muss besser laufen auf der einen Seite, was muss besser laufen auf der anderen Seite, wie können wir einfach gut zusammen den Kinderschutz leben. Und davon habe ich immer sehr viel profitiert, weil das immer nochmal losgelöst ist von einem, sag ich mal, persönlichen Kontext, sondern so auf der Metaebene. Wir gucken uns das an. Natürlich wurde hier und da auch nochmal ein Fall, sag ich mal, aufgearbeitet, was auch wichtig ist, weil es gibt auch diese Verfahren, die einfach nicht gut laufen, wo man im Nachgang nochmal drüber sprechen muss. Da haben wir uns was anderes vorgestellt, da hat das Gericht sich vielleicht was anderes erwartet. Ich finde es total wichtig, da auch losgelöst von den Fällen miteinander zu sprechen, damit es eben halt kein Gegeneinander in dem Kontext ist, weder das Gericht gegen die Familie, noch das Jugendamt gegen die Familie, noch das Jugendamt gegen das Gericht. Es gibt ja sehr, sehr viele Konstellationen, die man da theoretisch ableiten könnte, aber so soll es ja nicht sein, weil eigentlich haben wir ja alle den Hauptaugenmerk auf dem Kinderschutz. Und es ist kein Gegeneinander, es gibt ja keinen Sieger oder Gewinner, der aus so einer Verhandlung rausgeht. Also ja, doch, im Idealfall das Kind, wenn man was Gutes für das Kind schaffen kann. Aber es geht ja nicht, also es geht da ja nicht ums Gewinnen, sondern ums gemeinsam eine gute Lösung finden. Und da sollte es meiner Meinung nach kein Gegeneinander geben. Und das kann man nur abbauen, indem man eben miteinander spricht, indem man die Themen angeht, indem man offen ist für Reflexion, offen ist für Austausch, losgelöst von irgendwelchen Hierarchie denken.
Genau, dieses auf Augenhöhe und gemeinsam fürs Kind, das wäre natürlich wirklich das Ideal, das ich mir wünschen würde für ganz Deutschland. Wir wissen jetzt beide, dass das in der Praxis oft anders ist, dass die Hierarchien eben da sind, dass sich manche Leute wie Halbgötter aufspielen. Und jetzt hast du gerade gesagt, stimmt natürlich, es sollte kein Gegeneinander sein. Aber nehmen wir jetzt mal so einen klassischen Fall, in dem es dann um das Sorgerecht geht. Und dann hast du zwei Eltern mit im Boot mit ihren jeweiligen Anwälten. Und jetzt gibt es auch hier wieder solche und solche Anwälte. Und ich kann mir gut vorstellen, also teilweise die Schriftsätze, die ich gelesen habe, die sind dermaßen hochaggressiv, wenn ich mir überlege, ich bin froh, dass ich dann solchen Leuten nicht in einem Gerichtssaal gegenüberstehe und jetzt eben doch gegen die argumentieren muss für ein Kind. Auf sowas bereitet einen ja auch niemand vor, oder? Wie man dann damit umgeht.
Nee, überhaupt nicht. Das erinnert mich auch an eine Erfahrung, die ich machen musste. Das war auch ein Verfahren, sehr, sehr viele Jahre lief das schon und ich hatte eine Stellungnahme zu dem Verfahren geschrieben, mich da positioniert, da ging es auch um das Thema Sorge. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sage ich mal so bummelig eine Seite, habe ich geschrieben. Und dann kam der Schriftsatz von, sage ich mal, der Gegenseite, von dem Anwalt, der einfach meinen einseitigen Schriftsatz auf 5 Seiten auseinandergenommen hat, wo ich sage, ey, so viel habe ich nicht mal geschrieben. Und ich auch dachte, um Himmels Willen, wie will ich denn, wenn es schon auf der Papiervariante so eine Auseinandersetzung ist, wie will ich denn dann in der Verhandlung sitzen und mich da dann auch noch adäquat ausdrücken? Weil wenn ich jetzt einen Schriftsatz schreibe, dann habe ich Zeit dafür. Ich kann das nochmal durchlesen. Es ist ja was ganz anderes, ob ich, sage ich mal, Schriftdeutsch habe oder ob ich das dann auch in dem Moment so abgreifen kann, dass ich es auch im Gericht ja verbal zum Ausdruck bringen kann, ne?
Ja, absolut. Und du hast mir berichtet im Vorgespräch, dass du tatsächlich auch schon Kolleginnen hattest, die weinend aus so einem Gerichtstermin zurückkamen. Sowas soll natürlich eigentlich gar nicht passieren. Wie wird denn damit umgegangen?
Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass die Sozialarbeitenden selber die Möglichkeit haben, das nochmal aufzuarbeiten. Die Vorbereitung, die Nachbereitung von Gerichtsterminen, egal wie der Termin jetzt ausgegangen ist. Ich glaube, man muss sich immer im Nachgang damit beschäftigen, wie soll es weitergehen. Und natürlich soll da niemand weinend aus dem Gericht kommen. Und ich weiß, dass ich auch Situationen hatte, wo ich im Gericht jetzt nicht direkt angefangen hätte zu weinen, aber auch dachte so, ey, sag mal, hört mir hier keiner zu? Wo dann, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich aufgefordert war, zu erzählen. Und es war eine Anwältin, die mich einfach nicht ausreden lassen hat, wo ich dann im Gericht sagen musste, Entschuldigung, können Sie mich bitte ausreden lassen? Ich soll doch gerade sprechen. Wo ich dachte, ey, das kann auch nicht sein. Und dann total verunsichert war. Das ist halt einfach ein, sag ich mal, ich nenne es immer so ein bisschen die juristische Arroganz, die Leute mitbringen, die haben wir Sozialpädagogen gar nicht. Und ich meine das überhaupt nicht wertend, wenn ich das als Arroganz bezeichne, aber das ist halt einfach, das ist oftmals keine Kommunikation auf Augenhöhe.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
Das ist in bestimmten Teilen bestimmt auch gut, weil ja auch die Anwältinnen einen Auftrag haben, die müssen auch ihre Mandanten vertreten, alles gut, aber das muss nicht zu einer Schlammschlacht zwischen dem Jugendamt und den Familien werden, weil im Endeffekt gehen wir aus der Verhandlung raus und müssen ja trotzdem miteinander zusammenarbeiten. Ist ja nicht so, dass wir da rausgehen und uns gar nicht mehr begegnen. Überhaupt nicht. Sondern wir müssen ja weiter im Hilfekontext sein und wir müssen da ja auch einfach professionell miteinander umgehen können.
Und wenn es dann aber halt um solche emotionalen Themen geht, dann fällt das schon manchmal hinten runter. Aber man sollte erwarten, dass Leute, die regelmäßig in einem Gerichtssaal sind, dass die das dann halt irgendwann können. Und es wäre natürlich auch schön, in dem Fall dann einen Familienrichter zu haben, der da dann auch einschreitet und sagt, jetzt ist die Partei dran und danach ist die Partei, also so ein bisschen die Führung auch übernimmt. Aber auch das kommt wieder tatsächlich auf die Einzelperson an, die da vor einem sitzt, wie das dann läuft. Habt ihr denn Supervision im Jugendamt oder sowas?
Ja, wir hatten die Möglichkeit, sowohl regelmäßige Gruppensupervisionen daran teilzunehmen, das habe ich auch immer sehr gerne, angenommen das Angebot, weil man selbst, wenn man keinen eigenen Fall eingebracht hat, trotzdem immer von den Erkenntnissen auch was für die eigene Arbeit ableiten konnte. Oder tatsächlich auch mal, wenn man selber einen Fall eingebracht hat und dann ganz andere Blickwinkel draufgekommen sind. Man wird ja auch manchmal so ein bisschen, sag ich mal, betriebsblind, wenn man jetzt schon lange in einem Verfahren steckt und dann nochmal jemand von außen, der eben nicht diesen ganzen Prozess über die Jahre begleitet hat, draufschaut und sagt, ey, Moment mal, hast du da schon hingeguckt? Und man denkt sich so, ja, natürlich, das ist eine Idee. Also ich fand das total sinnvoll, aber ich fand es auch sinnvoll, zum Teil Einzelsupervision annehmen zu können, dass ich eben, wenn es solche Situationen gegeben hat, wo ich einfach unzufrieden war im Gericht oder es gab auch einen Fall, wo ich ja persönlich bedroht worden bin, wo ich echt Angst hatte, ins Gericht zu gehen, wo ich dachte, boah, wie soll ich diesen Menschen begegnen? Und das vorbereiten konnte, nachbereiten konnte. Wo ist hier eigentlich gerade meine Rolle? Wo stehe ich in dem System? Und das losgelöst von irgendwelchen Kollegen, weil das ja oftmals auch sehr persönliche Dinge sind. Und da hatten wir Gott sei Dank die Möglichkeit, das sowohl in der Gruppe anzufragen, als auch in Einzelsupervision mit einer Person, die uns dazugeordnet ist. Die ist auch nicht intern bei uns, sondern kam von extern. Das fand ich sehr gut, dass es halt losgelöst von beiden ist, weil so war wirklich ein neutraler Austausch möglich.
Kleine Info an die ZuhörerInnen, das ist leider nicht Standard. Also das gibt es in manchen Jugendämtern, in manchen aber eben auch nicht, wo die Leute wirklich allein gelassen werden ein Stück weit, beziehungsweise dann nur die KollegInnen haben, mit denen sie sich dann austauschen. Aber genau dieses Externe und so jemand Neutrales, so ein Korrektiv oder wo man auch einfach mal die eigenen Gefühle und Gedanken sortieren kann. Und das ist ja auch wieder eine Zeitfrage und so weiter und so fort. Das nur am Rande. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der mich auch zu meiner nächsten Frage bringt. Wir haben es, also die Belastung ist unter Umständen hoch. Wir haben da auch drüber gesprochen, ihr habt ja auch mit häuslichen Gewaltfällen zu tun, wirklich auch mit Gewalttätern. Und manche dieser Täter versuchen dann auch, die involvierten SozialarbeiterInnen, das sind ja auch meistens Frauen, einzuschüchtern. Was sind denn da deine Erfahrungen?
Ja, ich habe das tatsächlich am eigenen Leib erfahren dürfen, müssen, wie auch immer. Ich will mich da nicht festlegen. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel durch diesen Fall gelernt, viel über mich gelernt, viel in der Nacharbeitung. Und trotzdem kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann diesen Fall so nicht weiter bearbeiten und ihn dann auch abgegeben habe. Das war für alle Beteiligten dann auch in Ordnung. Aber das macht was mit einem. Wir hatten das damals, stand zur Debatte, ob man die ganzen Bedrohungen zur Anzeige bringt oder nicht. Und wir sind bombardiert worden mit E-Mails, bombardiert worden mit Anrufbeantworter-Nachrichten. Und jeden Morgen ins Büro zu kommen und sich das anhören zu müssen, um zu prüfen, gibt es da irgendetwas, was man verwenden könnte oder nicht. Auch wenn ich mit dieser Person nicht direkt sprechen musste, weil die in unserem Kontext eigentlich kein Mitspracherecht gehabt hat und ich offiziell mit dieser Person nicht sprechen musste, hat sie trotzdem sich so ein bisschen auf mich, nicht nur auf mich, auch auf andere Kollegen mit eingeschossen. Und das hat echt was mit mir gemacht. Also ganz, ganz viel Verunsicherung. Und ich weiß noch, dass ich auch in dem Fall dann vor Gericht musste und dachte, wie? Wie soll ich da sitzen, wenn ich eigentlich Angst habe?
Das ist total gut. Ja, kann ich so nachvollziehen. Genau, wie soll ich denn das durchstehen, wenn ich eigentlich einfach nur Angst habe? Ja, das ist schon extrem krass. Du hattest erzählt, manchmal geht es so weit, dass man eine Adresssperre einrichten lassen muss. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Genau, ich habe das einfach für mich selber zu meinem eigenen Schutz gemacht, weil ich manchmal hat man ja den Luxus, dass der Arbeitsplatz relativ weit entfernt ist. Manchmal wohnt man aber auch selber in dem Bereich, in dem man arbeitet. Das ist ja jedem selber überlassen, wie er sich dafür entscheidet. Aber das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Man kann sich in der nächsten Stadt begegnen. Es ist halt einfach nicht ausgeschlossen. Und man möchte ja auch nicht, dass sich beruflich und privat mischt. Ich achte da mal sehr gut auf eine Trennung. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn es einfach auch eine örtliche Nähe gibt. Und da habe ich Gott sei Dank mit Unterstützung von der Jugendamtsleitung bei uns mit der Gemeinde sprechen können, dass meine Adresse tatsächlich gesperrt wird, dass es quasi nicht offiziell abzufragen ist, wenn man nur meinen Namen hat. Sonst weiß man ja auch eigentlich Datenschutz hin oder her. Und trotzdem gelingen ja immer wieder diese Situationen, wo dann Leute bei den Einwohnermeldeamtern anrufen, sich irgendeine Geschichte ausdenken und sagen, ah ja, meine lang verschollene Cousine oder was weiß ich. Irgendwo sickern solche Informationen halt doch durch. Und durch diese Adresssperre hatte ich für mich einfach das Gefühl, ich kann mich ein Stück weit selber schützen. Weil wenn dann jemand hier bei der Stadt angerufen hat und kam Gott sei Dank nicht vor, aber wenn es so gewesen wäre, dann wäre ich kontaktiert worden und hätte selber entscheiden können, darf die Adresse weitergegeben werden oder nicht. Das war für mich ein wichtiges Instrument, so ein bisschen wieder, ja, Herr über meinen eigenen Schutz zu werden, zu sagen so, ey, ich bin hier mitspracheberechtigt, ich bin dem nicht ausgeliefert. Und was dann aber natürlich auch gleichzeitig sehr, sehr wichtig ist, und da hatte mich auch erst ein Kollege tatsächlich drauf gebracht, weil ich das nicht direkt auf dem Schirm gehabt habe, dass es ja nicht nur um die Adresssperre geht, sondern man auch sein Autokennzeichen sperren lassen sollte.
So wichtiger weil Punkt.
Auch darüber hat man die Möglichkeit zu sagen, wer ist denn eigentlich der Fahrzeughalter? Und zapp, zapp, ist die Adresse doch wieder draußen.
Genau das. Ich habe mich da auch mit einem Polizisten neu drüber unterhalten, nochmal, wie unfassbar leicht das ist. Du kannst einfach nur erzählen, ja, ich habe hier jemandem eine Delle reingefahren, das und das ist das Kennzeichen und zack, sind die Daten raus. Ganz im Ernst, Deutschland macht immer so ein Bohai um diesen Datenschutz und gerade bei sowas ist es dann so simpel, an so hochsensible Daten zu kommen. Also bitte merken, nicht nur Adresssperre beim Einwohnermeldeamt, sondern auch gucken, dass das übers Kennzeichen nicht rausfindbar ist.
Ich gehörte auch mal zu der Fraktion, die gerne so meine Initialien auf dem Kennzeichen hätte, mein Geburtsdatum. Aber damit macht man es den Leuten halt auch einfach, ne? Das würde ich jetzt als Person im öffentlichen Dienst mit der Verantwortung, die wir auch einfach tragen, glaube ich, nicht mehr machen, dass man das dort ablesen kann. Das war dann, ich weiß, dass ich da tatsächlich mit der Kfz-Behörde drüber gesprochen hat und das Thema war, und ich meine, ja, bringt halt auch nichts. Wenn sie dann die Initialien als Kennzeichen haben, dann ob wir das nun sperren oder nicht.
Das stimmt natürlich, genau, weil manchmal sind ja die Namen der Mitarbeitenden auch auf der Homepage des Landkreises dann zu sehen und dann muss man wirklich nur eins und eins zusammenzählen, ja. Super wichtiger Punkt, ja. Und hier sind wir auch wieder beim Thema Gewinner und Verlierer in Verfahren und so weiter. Fast immer gibt es ja jemanden in diesen Konstellationen, der da rausgeht und das Gefühl hat, der Verlierer zu sein, auch wenn es für das Kind die richtige Entscheidung ist. Wenn man jetzt denkt an Kinder, die in Obhut genommen werden mussten, weil sie eben zu Hause nicht gut versorgt sind, das kann sein, dass die Eltern oder ein Elternteil das eben nicht begreifen können, dass sie keine guten Eltern sind. Und die natürlich dann stinksauer sind und die natürlich kämpfen wollen und so. Und das ist zwar menschlich ein Stück weit nachvollziehbar, aber wenn es dann halt gefährlich wird, dann muss man sich da schützen.
Ich glaube, da ist aber tatsächlich die Nacharbeit von solchen Terminen sehr, sehr wichtig. Mir war das immer ein Anliegen, auch wenn dann im Gericht etwas, was für die Familie nicht gut war, sei es Herausnahme des Kindes, beschlossen wurde, es darüber Beschlüsse gab, dass auch umgesetzt worden ist, dass man auch danach noch mit den Eltern in Kontakt, zumindest das Angebot macht, sagt, ey, lass uns darüber sprechen, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, wie es weitergehen kann, wie wir zusammenarbeiten können, damit wir vielleicht auch eine andere Entscheidung bekommen. Das ist einfach für mich sehr, sehr wichtig, zumal für mich die Nachbereitung der Gerichtstermine, aber auch für die Familien selber die Nachbereitung und auch Gespräche im Nachgang, sofern das Angebot angenommen werden möchte. Natürlich sollte man das nicht direkt nach der Verhandlung machen, weil dann sind die Emotionen einfach noch sehr weit oben. Aber wenn man das für sich ein bisschen sortieren konnte, nochmal zusammenkommen und sagt, okay, wir haben hier ein Ziel, und wie können wir da gemeinsam dran arbeiten, finde ich total wichtig.
Ja, absolut. Und auch das ist leider nicht gang und gäbe. Ich finde das großartig, dass du das so siehst und ich hoffe mal, dass das in deiner Behörde allgemein auch so gehandhabt wird. Ich kenne auch Fälle, in denen schon während, also noch bevor es eine Entscheidung gibt, teilweise einzelne Fallbearbeiterinnen sagen, ich rede nicht mehr mit ihnen so. Oder die auflegen, die keine E-Mails mehr beantworten und die Leute wirklich, und das sind dann nicht die überanstrengenden Menschen, wo man sagt, okay, man muss hier mal eine persönliche Grenze ziehen, weil man jeden Tag 20 Anrufbeantworter, Nachrichten hat, sondern wirklich Menschen, die ein ernsthaftes Interesse haben und die einfach wirklich eiskalt aufgelaufen lassen werden. Und das gibt es halt auch. Und das ist immer diese Diskrepanz zwischen Best Practice und Worst Case. Und es gibt alles dazwischen. Aber ich finde das so großartig, weil dieses, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich mal mit Martin Janning hatte, Leiter des Kinderheims in Rheine, selber Psychologe, der auch ganz viel mit in Obhut genommenen Kindern spricht, die wirklich, also ganz schlimm, die Hunger erlebt haben, Vernachlässigung, Misshandlung und so weiter. Und der aber immer auch diese Elternarbeit macht. Und er sagt, es kommt kaum vor, dass in der Nachbearbeitung mit den Eltern nicht irgendwann der Punkt ist, wo die dann sehen, ja, wir haben hier wirklich versagt. Und es ist gut so jetzt und das ist das Beste für das Kind. Aber die Arbeit muss man sich machen und das muss einem dann der Mensch auch wert sein. So sehr man vielleicht emotional sagt, boah, wie konntest du deinem Kind sowas antun, trotzdem noch ein bisschen diesen Mensch darin sehen und sagen, Mensch, vielleicht kann ich den da hinleiten, dass ein Stück Einsicht ist. Und die gehen dann sogar so weit, dass sie die Eltern einen Brief schreiben lassen an das Kind, wo sie sagen, hey, das, was passiert ist, das ist nicht deine Schuld, das ist unsere Schuld. Und das ist alles nur so gekommen, weil wir dir kein sicheres Zuhause geben konnten und es tut uns leid und wir lassen dich los. Und na so, und diesen Schritt zu gehen, aber das kostet auch wieder Zeit, Energie, Kapazitäten einfach, die eben oft nicht da sind für diese Nachbearbeitung. Und da sind wir bei den Dauerthemen Personalmangel, hohe Fluktuation. Ich bin so froh, dass du noch im Jugendamt arbeitest, weil ich habe schon mit sehr, sehr vielen geredet, die, ich sage jetzt mal, ähnlich sehr gut qualifiziert und persönlich geeignet sind für den Job und die aber einfach das Handtuch irgendwann schmeißen und sagen, ich ertrage diese Behördenstrukturen nicht mehr, weil ich Kinder nicht so schützen kann, wie ich es als Mensch eigentlich gerne tun würde. Also schön, dass du da bist noch an dem Ort, wo du bist. Möchtest du uns noch ganz kurz, du bist Amtsvormündin. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist?
Ja, das heißt, als Amtsvormündin ist es quasi nach gerichtlichen Verfahren, in denen Eltern die elterliche Sorge entzogen werden musste oder Teilbereiche der elterlichen Sorge entzogen werden mussten, wird das auch in der Regel, es kann auch auf einen ehrenamtlichen Vormund, auf einen Berufsvormund oder halt auch auf Amtsvormünder übertragen werden können. Genauso auch Kinder mit und ungeklärtem Zivilstand brauchen einen Vormund, weil sie einfach im Inland einen Vertreter brauchen. Aktuell arbeite ich ganz viel oder eigentlich hauptsächlich mit jungen Geflüchteten in Deutschland, die hier in Deutschland keinen gesetzlichen Vertreter haben, aber ja aufgrund unserer Strukturen einen brauchen. Und es ist auch richtig und wichtig, dass sie einen Ansprechpartner an ihrer Seite haben, der eben dieses ganze doch punktuell sehr, sehr komplexe Behördensystem in Deutschland versteht, dort mit agieren kann und sie einfach begleitet. Weil ich glaube, es ist das eine, in einem neuen Land anzukommen, aber in einem neuen Land, was sehr, sehr komplex strukturiert ist, sich zurechtzufinden, das ist eine sehr große Herausforderung. Und so arbeite ich dann mit den Jugendlichen zusammen. Mittlerweile sind es eben nicht mehr die Fälle, wo den Eltern das Sorgerecht entzogen worden ist, sondern tatsächlich die elterliche Sorge einfach nur ruht, aufgrund dessen, dass die Eltern entweder verstorben sind oder im Ausland sind. Genau, das ist so meine tägliche Arbeit aktuell.
Spannend. Ich hatte damals, als ich Pflegemutter war, hatte ich auch eine Zeit lang unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei mir. Das waren dann die Teenager, das war aus Syrien damals, das war 2015. Und genau, da hatten wir dann natürlich auch mit dem Vormund der Jungs zu tun. Die, ja klar, irgendjemand muss ja die Entscheidungen treffen, die normalerweise ein Elternteil trifft für ein Kind. Ne? Und eine Schulanmeldung und all diese Fragen, die einfach dazugehören. Darf ich dich fragen, ist der Job entspannter als der ASD-Job?
Ich weiß gar nicht, ob man das als entspannter bezeichnen kann. Ich finde, es ist eine andere Arbeit, weil ich bin ein Mensch, ich liebe Beziehungsarbeit. Ich mag das, ich kann über Beziehungen Menschen viel besser erreichen und bei den Vormündern ist es ja so, dass es auch gesetzlich geregelte Fallzahlen gibt, sodass man eben nicht unfassbar viele Vormundschaften führen muss, sondern das ist gesetzlich festgelegt und tatsächlich bei mir auch eine, sag ich mal, Inhouse-Entscheidung, dass wir die Zahl noch weiter runterdrücken, damit man wirklich die Möglichkeit hat, auch in diesem Job wirklich in Beziehung zu gehen und die Jungs und Mädels regelmäßig zu besuchen, Teil des Lebens zu sein. Weil wie kann ich ein Vormund sein, der sehr, sehr relevante Entscheidungen für deren Leben trifft, wenn ich die Jungs und Mädels nicht kenne? Und die müssen ja auch Vertrauen in meine Entscheidung haben. Das ist also, Es ist eine andere Arbeit, eine viel, ich genieße es gerade tatsächlich. Ich habe auch gerne im Kinderschutz gearbeitet, weil ich auch der Überzeugung war, dass ich das auch gut kann, ohne mich selber loben zu wollen. Das meine ich gerade gar nicht. Aber wie du vorhin auch schon sagtest, es gibt Leute, die sind einfach geeignet dafür. Die haben, die scheuen die Konfrontation nicht, die sind wortgewandt, die können das gut ausdrücken. Denen gelingt der Spagat zwischen, okay, wir sind hier noch im Kinderschutz, aber ich sehe dich auch als Elternteil mit deinen Belastungen, die du einfach mitbringst. Und ich begegne dir nicht, sage ich mal, auf Täterebene, wenn wir jetzt nochmal in einen Gewaltkontext gucken, sondern ich sehe dich als Mensch. Und das erfordert sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kompetenz und sehr, sehr viel auch aushalten, vernetzen. Und da muss ich gerade sagen, ist meine Arbeit als Vormund echt ein Stück weit dankbarer, weil es gibt klare Aufgaben, es gibt keine Kämpfe mehr. Auch wenn ich ja auch vorab gesagt habe, ich will das gar nicht als Kampf sehen. Trotzdem ist es ja leider oft so, dass es als ein Kampf wahrgenommen wird. Und gerade Eltern, denen das Sorgerecht entzogen worden ist, die sehen sich in dem Kontext als Verlierer. Und ich würde dieses Stigma so gerne durchbrechen, weiß aber noch nicht genau wie man da einen guten Umgang auch mit Eltern und Vormund finden kann. Und in meinen Fällen habe ich eben diesen Kampf nicht, weil es ist kein entzogenes Sorgerecht, sondern die Sorge ruht nur aufgrund dessen, dass niemand da ist. Es ist ein Stück weit dankbarer, das muss ich schon sagen.
Ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast. Diese Beziehungsarbeit, die einfach das A und O ist und eben nicht dieses Paternalisierende von oben herab. Auch wenn man, und auch dieses, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man in einer Machtposition ist, einfach durch die Struktur, wie es gegeben ist. Und dass man das aber die Leute auch nicht spüren lässt und eben trotzdem auf Augenhöhe geht und diese Beziehungsarbeit leistet. Ich glaube, das nehme ich jetzt tatsächlich für mich mit aus diesem Gespräch, weil neben dem Netzwerken im Kinderschutz ist das wirklich das A und O, der Vertrauensaufbau. Und ja, dass eben wirklich eine Beziehung da ist und da bleibt und dass das auch wächst und dass man sich reflektiert und wie in echten normalen Beziehungen, in zwischenmenschlichen, wenn man Fehler macht, drüber spricht, sich auch mal entschuldigt. Ich war in meiner letzten E-Mail ein bisschen grob oder am Telefon kurz angebunden, weil ich gerade im Stress war. Das hatte nichts mit Ihnen zu tun. Machen Sie sich bitte keinen Kopf. Das sind so Kleinigkeiten, die so viel Zunder rausnehmen aus solchen sowieso schon schwierigen Situationen.
Absolut. Das habe ich auch gemerkt in der Arbeit ganz oft, wenn man hat ja diese Situation auch im ASD, dass man mit den Familien nicht auf einer Ebene ist, wo ich einfach sagen muss, ey, wir haben hier einen Kinderschutzfall und die Familie natürlich sieht das anders. Und dann kam ganz oft auch von den Familien, ich gehe vor Gericht. Und ich habe ihnen gesagt, ja, machen Sie das. Das ist Ihr gutes Recht. Machen Sie das, lassen Sie meine Entscheidung überprüfen. Und ich bin auch gerne dazu bereit, die nochmal zu revidieren, wenn ich überzeugt werde davon. Lassen Sie uns darüber sprechen. Und wenn der Gerichtskontext Ihr Weg der Wahl sei, oder Ihr Weg sein soll, dann ist das völlig in Ordnung. Ich wollte gar nicht, dass da irgendwie das Gefühl entsteht, okay, wenn Sie mir jetzt mit dem Gericht oder mit dem Anwalt drohen, dass da bei mir Angst ausgelöst wird. Ich sage, nein, es ist gut und es ist richtig, dass auch wenn wir hier nicht der gleichen Meinung sind, dass Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, das auch überprüfen zu lassen. Und ja, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch schon Entscheidungen getroffen, die ich im Nachgang bereut habe. Und das ist so, dafür sind wir einfach alle Menschen. Und es soll halt eben kein Gegeneinander sein, sondern ein Miteinander. Und wenn ich das persönlich nehme, dass meine Entscheidung gerichtlich überprüft werden soll, ja, okay, kann man machen, ist aber auch Feuer in dem Gerichtsprozess. So, da habe ich immer versucht, so einen guten Umgang mitzutreffen, dass ich gesagt habe, ja, das ist in Ordnung, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, lassen Sie uns darüber sprechen. Ich bin gerne auch bereit, mit Ihnen zu sprechen, mir die Ideen anzuhören, andere Fachlichkeiten nochmal anzuhören. Ja, ich bin Sozialarbeiterin, ich bin aber keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich kenne mich medizinisch nicht so gut aus, ich bin auch keine Juristin. Und da war es mir immer wichtig, echt mit allen Leuten gemeinsam zu sprechen und zu sagen, okay, lass uns gemeinsam eine gute Lösung finden, weil jeder bringt seine eigenen Kernkompetenzen mit und nur zusammen können wir auch eine gute Entscheidung treffen, die dann anhand aller Kernkompetenzen auch wirklich gute Qualität hat.
Ja, absolut. Auch das wäre so schön, wenn so viele mehr Menschen einfach auch verstehen würden, das ist mein Rahmen, in dem befinden sich meine Kompetenzen und das ist jetzt das Fachgebiet vom anderen und das höre ich mir an und eben nicht meinen, das allumfassende Bild zu haben. Das wäre sehr schön, da würde sehr viel mehr Kinderschutz bei rauskommen, wenn sich das alle hinter die Ohren schreiben würden, definitiv.
Und ich glaube tatsächlich, der springende Punkt ist, sich gegenseitig zuzuhören. Es geht ja gar nicht darum, die Leute zu überzeugen von der Meinung, sondern wirklich in einen offenen Austausch zu gehen und zu sagen, ey, ich höre dir zu, ich höre deine Punkte und wir gucken, wie kriegen wir deine Meinung und meine Meinung in einen guten Rahmen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass auch im Kinderschutz der Beziehungsaspekt möglich wäre. Weil wie sollen Kinder und Jugendlichen über vielleicht auch traumatische Erfahrungen, die sie im häuslichen Setting gemacht haben, sprechen, wenn da eine wildfremde Person vor denen sitzt? Wie soll man denn darüber sprechen? Und es ist so wichtig, dass die Jugendlichen auch das Gefühl haben, ey, ich habe da einen Gegenüber, der sieht mich nicht als Opfer in der Situation, der nimmt mich einfach wahr, der hört mir zu. Und der setzt es um, der begleitet mich durch den ganzen Prozess. Ich würde mir wünschen, dass es möglich ist, im Kinderschutz trotz aller Professionalität und Abgrenzung, die es einfach braucht, dass man trotzdem ein Stück weit nahbar sein kann für alle Beteiligten. Das ist eben nicht, oh, das ist das Jugendamt und die entscheiden, sondern ey, wir entscheiden gemeinsam. Natürlich, Kompetenzen will ich gar nicht außer Acht lassen und natürlich ist es auch richtig, dass das Jugendamt diese Entscheidungsgewalt einfach hat, aber es darf nicht zu Situationen kommen, wo es einfach zu so einem Machtgefälle kommt. Natürlich haben wir immer diese ganz klaren Situationen, wo wir auch sagen müssen, ja, da muss das Jugendamt durchgreifen und da gibt es auch kein Plan B, genau. Aber es gibt halt auch eben die Fälle, wo es nicht so klar ist und wo auch nicht klar ist, wo man nicht sofort begreifen kann, wo ist hier eigentlich gerade die Gefährdungssituation, was ist hier eigentlich gerade das Problem. Und da würde ich mir wünschen, dass es einfach möglich wäre, da mehr Beziehungsarbeit auch im Kinderschutz zu machen. Das wäre, glaube ich, tatsächlich mein größter Wunsch, weil ich glaube, davon kann der Kinderschutz profitieren, wenn das möglich ist.
Das unterschreibe ich zu 100%, liebe Verena. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du bei uns im Kinderschutz-Podcast zu Gast warst. Ja, und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass Sie hingehört haben. Bis bald.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.